Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und diese Woche geht es bei uns um Fintech. Wir beleuchten den Markt der Fintech-Unternehmen so von mehreren Seiten. Da hatten wir gerade eine super Folge, finde ich, mit Björn Goos von Stokart. Kann ich euch wirklich nur ins Herz legen, denn ist schon ein krasses Unternehmen, muss ich sagen, mit 50 Millionen Nutzern, profitabel, wenig Kapital aufgenommen, mit Sitz in Mannheim, ist also auch gerade nicht so die Hochburg an Startups, würde ich mal sagen. Und nichtsdestotrotz ist da was entstanden, was wirklich nach eigener Aussage vielleicht Europas größtes Fintech-Unternehmen sein könnte. Ja, und heute spreche ich mit Ingmar Stupp, das ist der CPO und Managing Director von Finyata. Ist auch ein sehr spannendes Unternehmen. Das wurde mal von Sebastian Diemer mitgegründet, der ja in der Szene bekannt ist wie so ein bunter Hund. Auch da werfen die Ereignisse so ein bisschen die Schatten voraus, denn da ist ja jetzt gerade Creditech den Bach runtergegangen. Wobei auch da vielleicht das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, aber auf jeden Fall wurde dort gerade Insolvenz angemeldet. Und Creditech ist ja auch ein Unternehmen, das Sebastian Diemer mitgegründet hat. Bei Finyata sieht die Sache ein bisschen anders aus, das werdet ihr gleich hören. Ingmar ist da total bullish und glaubt, dass das Unternehmen auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Man baut quasi in Polen so eine Art Proof of Concept auf, um dann hinterher in andere Märkte zu skalieren. Das werdet ihr gleich hören. Ein super Thema, finde ich. Und bevor wir darüber sprechen, vielleicht nochmal kurz der Hinweis, wir haben ja einen Investoren-Report rausgebracht. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Und zwar haben wir sehr, sehr umfangreich die deutsche Investorenlandschaft beleuchtet. Haben da also fast 150 Investoren im ausführlichen Porträt vorgestellt mit Interviews, mit den ganzen Segmenten, in die sie investieren, den Phasen, die Volumen und so weiter, Vorzeigunternehmen. Und das ist wirklich ein toller Report geworden auf 250 Seiten. Kann man kostenlos runterladen auf www.startupinsider.de. Und falls es für euch nichts ist, vielleicht habt ihr ja im Umfeld einen Unternehmer oder ein Startup, für das so ein bisschen spannend sein könnte. Also ist wie gesagt kostenlos, tut nicht weh, das runterzuladen, schaut es euch mal an. Ja, und vielleicht noch der Hinweis auf die nächste Folge, die am Samstag erscheinen wird. Da habe ich gesprochen mit dem Philipp Pohlmann, das ist der Country Manager von Konto, einem französischen Startup, das also, ich glaube, in der letzten Finanzierungsrunde 108 Millionen Euro eingesammelt hat, jetzt gerade so ein bisschen nach Deutschland expandiert und entsprechend spannend ist es auch, was der Philipp zu erzählen hat. Von daher, ihr seht, also drei Highlights diese Woche zum Thema Fintech. Am besten am Wochenende alle Folgen binge hören, wenn man so sagen darf. Und ja, jetzt gehen wir direkt rein. Ingmar, ich freue mich sehr, dass du da bist und uns so ein bisschen erzählen möchtest, wie es Finyata gerade geht. Also herzlich willkommen.
Vielen Dank, Jan. Ich freue mich auch.
Super. Ingmar, Finyata ist ja in der Szene kein Unbekannter. Du bist seit etwas über 4 Jahren dabei. Das heißt, du kennst wahrscheinlich die ganze Gründungsgeschichte. Möchtest du uns mal so ein bisschen durchführen, was Finyata ist, wo ihr heute steht? Und vielleicht kannst du dabei auch so ein bisschen erzählen, was so deine Person betrifft, was du vorher gemacht hast und so weiter.
Ja, sehr gerne. Ich fange einfach mit meiner Person an. Ich bin Ingmar, ich bin CPO bei Finyata. Das ist zwar mein Titel, aber wahrscheinlich nicht keine gute Darstellung von dem, was ich eigentlich tue. Ich kümmere mich zwar auch ums Produktmanagement, soweit nicht verkehrt. Allerdings habe ich über die letzten Jahre sowohl das Engineering-Team als auch Data Science übernommen. Kümmere mich sozusagen bei Finyata und habe mich auch für den Großteil der letzten 4 Jahre um alles Technische gekümmert. Wir ergänzen uns da auch ganz gut, so ist mein Kollege der Enno, kümmert sich dann eher um den Business-Teil. Vor 4 Jahren, das ist eine ganze Weile her jetzt schon, ja, das war im Juni 2016, hatten wir damals mit Sebastian uns zusammengesetzt und mit keiner kleineren Ambition losgelegt, als das Working Capital-Problem von kleinen Unternehmen zu lösen. Und hatten dann relativ schnell einen Prototypen als Factoring-Produkt in Deutschland auf den Markt gebracht. Kooperation mit der Solaris Bank damals, die es uns auch ermöglicht hat, das wunderbar schnell zu machen, also sowohl aus regulatorischer Perspektive als auch aus technischer Perspektive, da die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Und waren dann keine 3,5 Monate später, im Oktober, schon im deutschen Markt mit dem Factoring-Produkt. Und haben über die letzten 4 Jahre, also nicht nur ich, sondern auch Finyata hat viel gelernt. So haben wir uns weiterentwickelt. So sind wir, das war so einer der ersten Schritte eigentlich, nicht viel mehr, also zumindest die Entscheidung war nicht viel mehr als ein halbes bis dreiviertel Jahr nach Gründung da, dass wir in den polnischen Markt gehen. Das war sehr nachfragegetrieben, weil wir festgestellt haben, für das Problem, was wir lösen wollen, eigentlich die Nachfrage noch offensichtlicher und stärker als im polnischen Markt. Und damit das einen einfacheren Markt darstellt. Aber auch aus regulatorischer Perspektive es wesentlich leichter war, da selbst ein Produkt auf die Straße zu bringen. Sind dann auf den polnischen Markt gegangen und haben dann, weil wir natürlich Kredite vergeben haben, gesagt haben, okay, wir fangen jetzt mal an, das Working Capital Problem mit Working Capital zu lösen. Was für mich, by the way, nicht die einzige Lösung ist. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Mhm. Haben dann losgelegt mit dem Working Capital Produkt im polnischen Markt und haben natürlich im Risiko gelernt. Ja, also es ist völlig klar, dass unsere Risikoperformance und die Kredite, die wir da zur Stunde Null ausgegeben haben, sowohl im deutschen wie auch im polnischen Markt, relativ weit entfernt waren von der Performance, die wir heute erreichen. Wenn dem nicht so wäre, wenn das so einfach wäre, auch ohne Kredithistorie, ohne Erfahrung, ohne Daten Kredite zu vergeben, glaube ich, dann müsste es uns gar nicht geben. Wir haben dann angefangen, die Daten, die wir gesammelt haben, relativ schnell in unser erstes Machine Learning Modell zu füttern. Und haben, da bin ich auch so nachhaltig eigentlich fast mit am stolzesten drauf, relativ kurzer Zeit, ich würde sagen so einer Spanne von 8 bis 10 Monaten geschafft, unsere Losses und damit eigentlich unsere Risikolosses, um ein Vielfaches zu reduzieren. Innerhalb der paar Monate, die ich jetzt genannt hatte, dann in einen einstelligen Bereich, einstelligen Prozentbereich. Und damit auch letztendlich so Data Science als Core Asset, aber auch Funktion und Expertise bei Finiata zu etablieren. So. Und das ist so eins der, ich würde sagen, eigentlich so das Bein, auf dem wir heute stehen. War aber nicht die einzige Iteration, das einzige Learning. Ein anderes war, was wahrscheinlich auch so von Marktseite am stärksten wahrgenommen wurde, dass wir als Factoring Company begonnen haben und wir auch immer irgendwie diesen Factoring-Stempel nie richtig losgeworden sind, was ich schade finde, weil wir nie gesagt haben, wir wollen das Factoring-Problem lösen. Das war nie unsere Ambition. Sondern wir gesagt haben, wir wollen das Working Capital-Problem lösen und Factoring ist wahrscheinlich der erste oder der beste MVP-Einstieg hierzu. Sowohl aus Risiko als auch aus der Marktperspektive. Haben aber dann relativ schnell gelernt, dass wir die Rechnung eigentlich gar nicht brauchen. Die Rechnung dahinter ist ja primär erstmal ein Datenpunkt für die Risikobeurteilung. Und wir haben festgestellt, dass der Mehrwert, der dieser Datenpunkt uns bringt, sehr eingeschränkt ist. Und die Rechnung an zweiter Stelle aber die User Experience und damit den Prozess wesentlich verschlechtert. Und wir uns dann sozusagen im Zuge dessen zu einem bisschen anderem Produkt weiterentwickelt haben. Wir haben die Rechnung einfach rausgeschmissen aus dem Prozess und gesagt, ihr könnt auch einzelne Beträge, die halt damals auf Basis einer Rechnung verliehen wurden, jetzt einfach als Drawdown auch ohne Rechnung ziehen. Und darüber hinaus kriegt ihr einen Rahmen, eine Linie, mit der ihr planen könnt. Und so haben die kleinen Unternehmen jetzt letztendlich bei uns heute kein Factoring-Produkt mehr im Angebot, sondern eine revolvierende Kreditlinie. So. Und das war die zweite wesentliche Iteration, die für uns wirklich Day and Night einen Unterschied gemacht hat, was die Retention betrifft. Ich habe das Thema Usability und User Experience angesprochen. Wie schlägt sich das nieder? Naja, wenn die halt schlecht ist, dann ist der MPS halt nicht da, wo man haben will und die Retention zeigt es ebenso. Und so haben wir jetzt mit dem neuen Produkt ein Lifetime Value und eine Retention, die uns sehr zufriedenstellt. Und das ist so das zweite Thema, was mich mit am meisten macht, dass wir da die Learnings entsprechend haben in die Iteration des Produktes fließen lassen in den vergangenen 4 Jahren. Ich denke, das ist so die wesentliche Zusammenfassung.
Mhm. Ja, also klingt total spannend. Wenn man das richtig aufzieht, wahrscheinlich ein hochprofitabler Markt und hochinteressant. Ich habe jetzt gerade, als ich dir zugehört habe, habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt an Lendico und Lending Club und sowas. Würdest du sagen, da gibt es große Unterschiede oder ist es eigentlich genau das Modell jetzt nur noch mal, weiß nicht, ein paar Jahre später?
Ich würde schon sagen, dass es Unterschiede gibt, in zweierlei Hinsicht. Also der offensichtlichste Unterschied ist erstmal Markt, der polnische Markt. Ne? Aber darüber hinaus, der polnische Markt ist auch nicht unser Ambitionsniveau und du fragst dich wahrscheinlich jetzt gerade eher so, was das Business Model betrifft. Mhm. Wir fokussieren uns wirklich auf die Kleinsten der Kleinen im Markt. Ne? Man sagt immer so, ja, ihr macht ja SME-Lending, SME, Small and Medium Sized Enterprises. Mhm. Die Spanne ist schon riesig weit. Ne? Mhm. Die geht von einem kleinen Freelancer, einer einzelnen Person, die ja gerade mal ihr Gehalt letztendlich verdient, vielleicht auch nur nebenher dieses Freelance-Business betreibt, also noch nicht mal sozusagen das eigene Existenzniveau, Existenzminimum überschreitet. Also vom allerkleinsten Business geht das von bis zu Unternehmen, die mehrere hundert Mitarbeiter und Millionenumsätze haben. Und das Spektrum ist für uns zu weit. Und ich denke, dass viele sogenannte SME-Länder sich da im mittleren, wenn nicht sogar am oberen Spektrum befinden in ihrer Ausrichtung. Mhm. Wir sind da wirklich bei den allerkleinsten, weil wir glauben, dass da das Problem am allergrößten ist und das Angebot am wenigsten ausgeprägt im Markt. Als Beispiel, der wesentliche Großteil, also mehr als zwei Drittel unserer Kunden sind noch nicht mal juristische Personen. Also sind wirklich im deutschen Sinne Einzelunternehmer, mhm, oder Sole Trader.
Und also das heißt, die Beträge, die ihr verleiht, sind dann auch relativ geringe Summen. Ja, verstehe ich richtig? Weil ich versuche gerade zu verstehen, woher ihr euer Kapital bekommt zum Verleihen. Das sind jetzt wahrscheinlich nicht die Gelder, die über Investoren bei euch reingeflossen sind, oder doch?
Doch, also über uns, über Investoren reingeflossen ist schon richtig, aber das sind nicht die Venture Capitalists, ja, genau, die man jetzt sieht, wenn wir in der Vergangenheit über irgendwelche Finanzierungsrunden gesprochen haben.
Das meine ich, ja.
Genau, also natürlich ist auch richtig letztendlich in Stunde Null. Du wirst kein Startup finden im Lending, das es schafft, für den ersten Kredit, für den ersten Euro, der ausgezahlt wird, eine Fremdkapitalfinanzierung aufzusetzen. Mhm. Das ist nicht möglich. Und natürlich sind in diesem Sinne auch unsere ersten Kredite auf Basis von Equity finanziert worden. Aber sobald sozusagen unsere Kohorten, unsere Risikoperformance sich da in Sphären bewegt hat, die refinanzierbar sind, haben wir natürlich dann Schritt für Schritt zu mehr skalierbaren und damit aber auch ökonomisch sinnvollen Refinanzierungsformen gewechselt. Wir refinanzieren uns aber nicht durch irgendwie Einlagen oder so, wie das jetzt eine klassische Bank machen würde, sondern wir sind nach wie vor durch institutionelle Investoren refinanziert, mhm, so, die aber uns Fremdkapital liefern, welches wir dann sozusagen nur mit einem kleinen Teil mit Eigenkapital unterlegen müssen.
Und kommuniziert ihr da Kunden, also die Menge an Kunden oder die ich weiß nicht, die verliehenen Beträge oder sowas, habt ihr das Volumen, habt ihr das mal kommuniziert?
Also unsere Portfoliogröße als solches nicht. Was die einzelnen Tickets betrifft, geht das wirklich beim allerkleinsten Ticket los. Also das kann auch ein Betrag von 500 Euro sein. Und wir gehen da so im vollautomatischen Prozess, also der Teil, der von uns keinen Mitarbeiter benötigt in der Kreditantrags- und Vergabestrecke, gehen wir da in Polen bis zu einem Betrag von 50.000 Zloty. Das sind ja so etwa 13.000 Euro. Und darüber hinaus vergeben wir auch Kredite. Das ist aber dann der wesentlich kleinere Teil. Also jetzt nicht nach Volumen, sondern nach Stückzahl letztendlich. Und auch nur in einem semi-manuellen Prozess. Mhm. Weil da eben halt der Marginal Cost und Marginal Gain einer Underwriter-Stunde entsprechend noch in einem besseren Verhältnis steht als bei dem 500-Euro-Ticket.
Und kannst du mal so ein bisschen, du hast von den Datenpunkten gesprochen, die ihr im Griff haben müsst, kannst du mal so ein bisschen erklären, worauf ihr da achtet und woher kennt, also gibt es in Polen sowas wie eine Schufa auch oder was sind das für Datenpunkte, wie erhebt ihr die eigentlich?
Es gibt eine Schufa, das ist das Kreditbüro BIK. Aha. Und die Credit Bureau Coverage in Polen ist auch relativ gut. Allerdings ist das nicht unser Business, dass wir eine Kreditbüroauskunft ziehen und sagen, okay, der Score liegt jetzt zwischen A und B, also vergeben wir einen Kredit, sonst nein. Das würde nicht funktionieren, dann wären wir auch nicht besser als das Angebot einer Bank. Mhm. Das würde dann dazu führen, dass der absolute Großteil unserer Kunden auch keine Kredite erhalten würde. Mhm. Wir gucken uns die Kreditbüroauskünfte aber dennoch an. Also wir ziehen die. Und deswegen haben wir auch eine relativ gute, ausgeprägte Meinung über die Aussagefähigkeit dieser Auskünfte. Und wir messen die Genauigkeit unserer Meinung mit dem sogenannten Gini-Koeffizienten, der letztendlich die Genauigkeit unserer Kreditausfallvorhersage widerspiegelt. Und nur um das jetzt mal irgendwie ein bisschen greifbarer zu machen, ein Gini-Koeffizient von 0 bedeutet, ich treffe eine willkürliche Entscheidung, also ich habe keine Ahnung, wie ich entscheiden soll. Und ein Gini-Koeffizient von 1 nennt man auch Hindsight, also ich kann die Zukunft vorhersagen und habe keine Fehler in meiner Vorhersage. Und wenn wir jetzt auf Basis nur von diesen Kreditbüroauskünften, also nur vom BIK entscheiden würden, ist auch kein Geheimnis. Also wenn man mit denen spricht, die sagen einen, nimmt unsere Auskünfte und damit kommt ihr zu einem Gini-Koeffizienten etwa von 0,4 ja, oder 40%. So, und was wir halt machen, was wir anders machen, ist, wir belassen es nicht dabei. Wir versuchen halt so viele alternative Datenquellen zu finden, die Aussagefähigkeit über die Ausfallwahrscheinlichkeit unserer Kunden besitzt. Und ein wesentlicher Teil ist davon natürlich in den Finanztransaktionsdaten. Ja, es ist ja völlig logisch, dass vergangene Financial Performance, sorry für die Anglizismen, ich
alles gut, ja,
tue mich immer schwer, auf Deutsch zu sprechen über unser Business, dass da eine Aussagefähigkeit drin steckt, ist ja völlig klar. Da kommt es dann wirklich darauf an, mit den Daten entsprechend smart umzugehen, die Modelle zu bauen, Transaktionen zu klassifizieren, um Ausgabenmuster richtig verstehen zu können und auf Basis dessen dann wiederum einzelne Features zu bauen, die Aussagefähigkeit besitzen. Also das ist so der eine große Teil, Finanztransaktionsdaten. Der zweite große Teil, den wir oben drauf packen, sind Verhaltensdaten. Also das ist sowohl das Verhalten des Kunden in unserer Kreditantragsstrecke. Da spielt Timing eine Rolle, da spielt aber auch eine Rolle, wie oft er seinen Namen verändert, das ist dann ein schöner Indikator für Fraud. Da spielt aber auch eine Rolle, wenn es nicht um die ursprüngliche Kreditentscheidung, sondern nachfolgende Entscheidung, auch sehr, sehr wichtig. Ne? Also ein Kreditmanagement hört nicht auf, wenn man einen Kredit approved. Mhm. Das Verhalten des Kunden mit der Kreditlinie, die wir vergeben. Das sind alles Verhaltens, also das ist eine große Kategorie an Verhaltensdaten, die wir auch in unser Modell mit reinspielen und die eine Aussagefähigkeit besitzen. Und darüber hinaus gibt es dann noch Daten, die auf Basis der Umgebung des Kunden sozusagen zu einer Aussagefähigkeit führen. So ist zum Beispiel der Firmensitz oder auch der Standort des Kunden und in diesem Standort vorhandene Entwicklung der Auslastung von Hotelbetten als ein Beispiel. Auch ein interessanter Indikator für die, wenn man das jetzt nachträglich versucht, zu verstehen und zu interpretieren, Aussage besitzt über die wirtschaftliche Situation in dieser Region und damit auch für Aussage besitzt für die Ausfallwahrscheinlichkeit des Kunden. Das ist ein Beispiel. Was wir machen, ist praktisch eine kleine Fabrik aufbauen, die am Fließband versucht, neue Daten zu akquirieren, die in unserem Modell zu füttern. Und aber auch, und das ist ganz wichtig, deswegen brauchen wir nicht nur Data Scientists, die wir übrigens nach wie vor suchen, sondern auch klassische Underwriter, also Credit Analysts, Kreditexperten, die Hypothesen aufstellen, die sich einen Ausfall angucken und sagen, ja, man hätte ja eigentlich vielleicht erkennen können, dass Kunde John Doe auf seinen Kredit ausfällt. Das Restaurant ist ja in einer Region, in der ein Messegelände war und das Messegelände ist ja umgezogen und damit muss ja die Nachfrage untergehen. Welche Datenquelle könnte denn jetzt uns eine Aussage oder könnte uns in Zukunft Indizien darüber liefern, ob die Nachfrage in diesem Bereich, in dieser Region nach wie vor so hoch sein wird? Naja, und so bewegen wir uns dann auf der Suche auf Basis dieser Hypothese und versuchen dann letztendlich retrospektiv zu beweisen, dass wir auf Basis einer Datenquelle dann Aussagefähigkeit finden können. Mhm. Und so am Ende der Fabrik landen halt mehr und mehr Features in unserem Modell. Hunderte Features. Diese Aussage irgendwie x-tausend Datenpunkte, ich mag die nicht so gerne, die immer zitiert wird. Hunderte Features, die letztendlich jedes einzelne unsere Vorhersagegenauigkeit, unseren Gini-Koeffizienten anhebt. Und so kommen wir jetzt im Vergleich zu der Genauigkeit auf Basis einer Kreditbüro-Auskunft von 40 circa, also 40% oder 0,4, kommen wir dann auf den Bereich zwischen 70 und 80. 0,7 bis 0,8.
Also klingt hochspannend, klingt auch soweit nachvollziehbar. Jetzt sind trotzdem für mich so ein paar Fragen aufgetaucht. Und zwar zum einen würde ich gerne verstehen, warum in der Phase, wo jetzt eigentlich Kapital so günstig ist, warum ihr euch auf Working Capital stürzt und nicht einfach sagt, dieses Know-how und diesen quasi gläsernen Kunden oder Nutzer, den ihr da jetzt habt, den vermarktet ihr eigentlich Informationen, also einfach risikofrei zur Verfügung zu stellen, wie das eine Kreditreform oder so macht, an andere Banken oder so weiter. Also warum seid ihr quasi in der Position, Geld verleihen zu wollen, anstatt einfach nur die Daten zu nutzen? Das wäre vielleicht mal so die erste wichtige Frage für mich, um es zu verstehen.
Naja, perspektivisch, du sprichst ein gutes Thema an. Perspektivisch wollen wir das Working Capital Problem lösen. Und vielleicht müssen wir dafür gar keine Kredite vergeben. Vielleicht reicht es ja schon, auch andere in die Position zu versetzen, Kredite zu vergeben und oder unsere Expertise und unsere Modelle zu benutzen, um Kunden Empfehlungen auszusprechen, wie sie ihr Working Capital besser managen können. Mhm. Das Problem ist allerdings, wenn man, ich habe jetzt von Modellen nutzen gesprochen, wenn man Modelle nutzen möchte, muss man sie erstmal haben. Und um sie zu haben, muss man sie trainieren. Und trainieren kann man, so wie man den Hund nur mit guten Beispielen trainieren kann, konditionieren kann, so kann man auch ein Machine Learning Modell nur mit Observations füttern. Und die muss man erstmal generieren. Und in diesem Segment gibt es diese Observations nicht. Weil Banken keine Kredite und nicht in diesem Umfang in diesem Segment vergeben. Das heißt, in so ein bisschen ist das so ein Chicken-Egg-Problem, mhm. An dem wir arbeiten und wo wir uns ganz klar für das Ei entschieden haben. Wir aber vielleicht langfristig das Ei gar nicht mehr benötigen.
Mhm. Ja, weil wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, Creditech hat sich ja am Anfang auch um das Thema so Mikrokredite und sowas gekümmert. Das war, glaube ich, auch die ursprüngliche Idee und hat sich davon aber auch wegentwickelt. Ne? Jetzt geht ihr quasi da rein und wie gesagt, mit Lendico, da sehe ich auch eine Menge Parallelen. Ist das so ein spannender Markt oder will man nicht eigentlich eher derjenige sein hinterher, der die Datenhoheit hat und dann einfach die entsprechenden Empfehlungen aber quasi ohne Risiko ausgibt?
Ja, also das ist, es ist nach wie vor ein spannender Markt. Allerdings muss man darauf achten, dass man nicht ein klassisches Lending-Unternehmen wird, sondern dass man tatsächlich an der Technologie arbeitet. Das ist der Enabler, das ist das, an dem, worüber wir uns auch identifizieren und an dem wir primär arbeiten. Und die Frage ist berechtigt, ob dann langfristig das Balance Sheet auf dessen Basis noch notwendig ist, zumindest über den Teil hinaus, den man braucht, um Modelle zu bauen und weiterzuentwickeln. Mhm. Du hattest aber noch eine andere Frage gestellt. Du hast gefragt, naja, jetzt wo Geld so günstig ist, ja, das ist wunderbar, dass die Regierungen jetzt versuchen, die Wirtschaft zu unterstützen und Geld günstig, wie das auch über die letzten Jahrzehnte ja schon das letzte Jahrzehnt schon der Fall war, Geld günstig in die Wirtschaft pumpen. Das ist korrekt. Nur das hilft dem kleinen, dem Freelancer, dem Einzelunternehmer reichlich wenig, der dennoch von der Bank überhaupt kein Angebot erhält. Und das ist ja noch wesentlich krasser jetzt geworden, um so ein bisschen auf die aktuelle Situation noch anzuspielen, Corona, im polnischen Markt wie Banken ihre Risk Policies angepasst haben und damit ihr Angebot, was aus unserer Perspektive eh schon viel zu angeschränkt war, noch weiter kontrahieren. Und also ein theoretisch günstiger Interest auf ein Darlehen, was ich nicht erhalte als kleiner Unternehmer, bringt mir nichts.
Und ist es aber nicht für euch, ich weiß nicht, hast du jetzt noch nicht erzählt, wie ihr eure Kunden akquiriert? Also ist das quasi ein sehr aufwendiger, Online-Marketing-Prozess oder arbeitet ihr da quasi im Backend von anderen Apps zum Beispiel? Also ich frage zum Beispiel deswegen, weil ich hatte den Björn Goos gerade von Storecard im Interview und die sind natürlich jetzt nicht im B2B-Bereich, aber für den war das eigentlich auch so, wenn jetzt jemand im Mediamarkt steht und einen Fernseher kaufen will, dann ist das eigentlich ein Feature in der App mal zu prüfen, kann ich mir den leisten und wenn nicht, was kostet mich ein Kredit jetzt gerade, so relativ spontan. Das ist ja im Prinzip eigentlich weitergedacht, die brauchen ja auch eine Datengrundlage, das wäre ja quasi euer Modell.
Absolut.
Und wie stellt ihr jetzt sicher quasi, dass ihr nicht ein Feature werdet oder ist das genau das Ziel, eigentlich ein Feature zu werden, aber dafür eben integriert in sehr, sehr viele Partner? Also da würde ich ein bisschen verstehen wollen, wo ihr hin wollt.
Du sagst es so, ein Feature zu werden, das wäre das was Schlechtes.
Nee, das ist im Gegenteil, das kann ja der Kern sein sogar.
Richtig.
Deswegen ist es ja umso spannender zu sagen, wir bauen hier eine Wissensmacht auf, die im Prinzip total breit distribuiert wird. Deswegen wollte ich nur wissen, habt ihr quasi den Endkundenkontakt direkt und müsst den Kunden akquirieren oder macht ihr das eben über Partner?
Wir haben den teilweise, wir sind aber völlig egofrei. Und wir sind auch nicht überzeugt, dass wir den brauchen. AWS hat auch keinen Endkundenkontakt zu demjenigen, zum Endkunden des Online-Shops, der auf deren Servern läuft. Ja. Und damit ist AWS auch nur ein kleines Feature letztendlich, ne? Für das IT-Startup oder das digitale Startup oder das digitale Unternehmen in diesem Sinne. Und so haben wir da auch kein Ego und wir glauben, dass tatsächlich unsere Perspektive ja nicht kleiner, sondern viel, viel, viel größer ist, wenn wir das Ego da nicht haben und wenn wir den Endkundenkontakt nicht unbedingt erzwingen. Wir haben natürlich angefangen, klar, also wenn man Startup loslegt, sagen wir erstmal hier Facebook, Google, ne, kann man von heute auf morgen aufsetzen, da kann man auch dann die ersten Leads reinholen, aber es gibt mehrere Gründe, warum das nicht Kern unserer Strategie ist langfristig, was den Vertrieb betrifft. Denn erstmal ist es null defensible. Ne? Da kommt morgen ein anderer und dann sind die Bits auf einmal andere. Zweitens im Kreditgeschäft, adverse Selektion in Marketingkanälen, auch immer ein kritisches Thema. Man möchte eigentlich keinen Kunden haben, der super dringend auf Google nach einem Kredit sucht, sondern man möchte ja eigentlich den Kunden finden, wenn er einen Kredit braucht, ein Angebot für ihn parat zu haben, ne? Um eben halt da keine verzerrte Grundgesamtheit und damit kein verzerrtes Risiko in seinem Funnel zu haben. Mhm. Das ist die eine Dimension. Die zweite Dimension ist Daten. Je mehr wir in Kooperationen an andere Services andocken können, desto mehr können wir nicht nur den Kredit und die Entscheidung und damit unsere Kompetenz an den Kunden heranbringen. Dort, wo das Problem oder wo der Bedarf entsteht letztendlich, du hast Point of Sale genannt, das würde im B2B genauso funktionieren. Ne? Also jetzt weiß ich nicht, so ein Amazon Business zum Beispiel, da findet sich ja auch ein Business im Checkout und da könnte man auch so eine Buy Now, Pay Later Lösung. Aber es gibt millionenfache Beispiele, wie Dienstleistungen oder die Finanztransaktion, die zu einer Dienstleistung oder zu einem Service gehört, letztendlich mit einem Kreditangebot verbessert werden kann. Ja. Das lässt sich letztendlich auf fast jeden Marktplatz und da definitiv, was den Business-Fokus betrifft, auf die Angebotsseite, wenn es ein B2B-Marketplace ist, auch auf der Nachfrageseite sozusagen anwenden. Und dort bestehen natürlich dann auch Daten wiederum, die wir in unserer Fabrik, die ich eben beschrieben habe, wunderbar nutzen können, um Kunden Kredite anzubieten, die sie eben halt bei der Bank auf Basis ihrer Schufa oder BIK, wie auch immer, nicht erhalten würden.
Möchtest du uns einmal so ein bisschen vielleicht durchführen, was das so Daten für Daten sind, auf die ihr da achtet? Also du musst jetzt natürlich, ich weiß nicht, wie transparent ihr da seid, aber ich finde das ja bei der Schufa relativ krass. Ich glaube, das ist ja eine komplette Blackbox, ne, wenn ich es richtig weiß. Da gab es ja auch Gerichtsurteile, dass die Schufa, glaube ich, den, wenn du so möchtest, Algorithmus nicht offenlegen muss. Wie ist das bei euch? Erklärt ihr Kunden, warum ihr Credit Score bei euch so und so ist, oder ist das quasi auch einfach eine Überraschung und take it or leave it?
Ist ein interessantes Thema. Also ich kann euch jetzt leider nicht so den Blueprint geben, weil das ist tatsächlich so, das ist unsere Secret Source. Ne? Mhm. Also wenn uns irgendwas wertvoll macht,
dann das.
Ja. Dann ist es das.
Ja, ja, verstehe ich.
Und die Kategorien sind definitiv Behavioral Data, Microdemographic und Financial Data. Wahrscheinlich auch jetzt genau in der anderen Reihenfolge. Und dann auf dessen Basis eben halt viele, viele einzelne Features und Indikatoren, die wir entwickeln, die unsere Secret Source ausmacht. Ja, also da kann ich leider nicht viel mehr im Detail reingehen. Was aber die Information an den Kunden betrifft, das ist ein gutes Thema. So der Produktmensch in mir, ja, also die ganze Zeit so aus der Data Science Perspektive gesprochen, der Produktmensch in mir sagt sich ja, okay, ich habe jetzt hier ein Lead, ja, habe jetzt hier einen potenziellen Kunden, der hat ein Problem. Und so das klassische Lending-Unternehmen ist immer so sehr Solution-fokussiert. Und wir versuchen halt da einen anderen Fokus einzunehmen. Wie können wir das Problem lösen? Und ja, das liegt natürlich auf der Hand. Okay, wir versuchen dir erstmal einen Kredit zu geben, ja, das Geld. Aber das klappt ja auch nicht immer. Ja. Das ist ja, also wir heben uns natürlich von Banken ab, weil wir sagen, okay, und auch anderen Online-Direkt-Kreditgebern heben wir uns ab, indem wir sagen, okay, unser Angebot geht darüber hinaus, weil wir eben halt die Beurteilungskompetenz besitzen, Kunden zu identifizieren, die sich einen Kredit tatsächlich leisten können. Aber nichtsdestotrotz können wir nicht jeden Kunden übernehmen und jedem Kunden einen Kredit auszahlen. Das funktioniert natürlich nicht. Mhm. Denn es gibt ja auch in unserem Funnel einige Kunden, die sich tatsächlich leider keinen Kredit leisten können. So, und dann ist die Frage, du hast jetzt gerade auf die Rückmeldung angesprochen, ist die Frage, was machen wir mit denen eigentlich? Na gut, also wir müssen die ablehnen, ja. Aber der Produktmensch in mir sagt ja, okay, also den Problem haben wir jetzt noch nicht gelöst. Gibt es nicht alternative Mittel, deren Problem zu lösen? So. Und da ist für mich Punkt 1 erstmal, denen zu sagen, naja, was könnt ihr denn tun? Also nicht Feature XYZ hat jetzt zu eurer Ablehnung geführt. Ich glaube, das hilft keinem Kunden. Sondern was dem Kunden helfen würde, ist, eine klare Indikation zu geben, was er denn tun kann, welchen Teil seines Businesses er denn verbessern muss. Und vielleicht auch sogar, denn wir haben das ganze Ding ja unter die Lupe genommen, welche konkreten Schritte er umsetzen kann, die ihm zumindest eine Chance bieten, sich zu verbessern und damit später für einen Kredit eligible zu sein. Und das, daran arbeiten wir gerade. Also wir versuchen gerade Lösungen zu bauen, die unserer Zielgruppe helfen, letztendlich ihre Working Capital Situation zu verbessern, ohne einen Kredit in Anspruch zu nehmen. Mhm. Heißt nicht, wir wollen uns selbst ersetzen, heißt nur, wir wollen über das aktuelle Angebot, was natürlich nach wie vor viele Kunden auch ablehnt, hinausgehen und für den Teil, den wir im Moment nicht bedienen können, auch ein Angebot und eine Lösung schaffen.
Wie groß ist dieser Teil? Also wie viele Leute können sich keinen Kredit leisten oder wie viele lehnt ihr ab?
Das schwankt natürlich enorm. Ja. Das hängt nicht nur mit unseren Marketingkanälen zusammen, sondern es hängt natürlich auch mit der wirtschaftlichen Situation zusammen. Ja. Das sind tatsächlich im Moment weniger, als das jetzt noch im letzten Jahr waren. Aber das ist nicht viel mehr als die Hälfte der Kunden, die Hälfte der Anfragenden.
Ja, ich frage deswegen, weil wenn ihr, jetzt sagtest du ja vorhin, ihr seid auch noch in der Situation, dass ihr die Kunden selbst akquiriert, das ist ja dann quasi in dem Fall ein bisschen mehr als die Hälfte der quasi Leads, die ihr selbst generiert, die aber dann im Prinzip durchs Raster fallen. Ne? Das ist ja eigentlich auch von außen
betrachtet ein bisschen ineffizient. Die kriegen gar nichts. Ne? Also ja, wenn genau. du das jetzt aus der wirtschaftlichen Perspektive siehst und du dich jetzt mit unserem CFO unterhalten würdest, dann sagen, ja okay, ist ja eine krasse Marketing-Ineffizienz.
Ne? Ja, genau.
Das ist absolut so. Aber okay, ja, ist ein Problem. Mich interessiert aber eher so die Produktperspektive, weil die haben ein Problem, dessen wir uns angenommen haben, dessen wir gesagt haben, okay, wir wollen das Problem lösen für die. Und wir lösen das de facto im Moment nicht für diese
Gruppe. Ja, ja. Ja, aber gut, aber du bist ja erstmal, wenn ich unterbreche, aber du bist ja nicht verantwortlich für den Kunden erstmal. Das ist ja noch gar nicht euer Kunde. Ne? Also natürlich ist es toll, wenn ihr hinterher sagen könnt, ihr habt das Problem gelöst. Aber eigentlich geht es ja auch ein bisschen darum, sag mal, eure Financials im Griff zu haben. Und,
ja, da bin ich nicht einverstanden.
Bist du nicht einverstanden?
Nee, da bin ich nicht einverstanden mit dem Mann. Weil, ja, okay, wir sind nicht verantwortlich im Sinne von, wir haben einen Vertrag unterschrieben, ja, und auch damit nicht, ne? Ein bestimmtes Commitment gegenüber dem Kunden. Das haben wir nicht. Mhm, genau. Das ist korrekt. Allerdings sind wir, und ich denke, das ist auch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, zumindest unter Landing-Businesses, sind wir wirklich kundenzentriert unterwegs und wir wollen deren Problem lösen. Ja? Und wenn hier meine Teams sagen, ja, der ist ja noch nicht Kunde, ja, dann ist ja egal. Nee, ist nicht egal. Wir wollen das Working Capital Problem der kleinen Unternehmen lösen und wir sind der Meinung, dass es da noch einiges zu holen gibt, noch einiges zu machen gibt, wie man das schaffen kann.
Du, ist ein heroer Anspruch, aber ich kann natürlich nicht sagen, ob ihr euch das leisten könnt, aber für mich würde ich jetzt erstmal sagen, wenn jemand bei Disney World nicht reinkommt, weil ihm das Ticket zu teuer ist, dann fühlt sich Disney World ja auch nicht verantwortlich und sagt, naja, aber nebenan ist noch ein Spielplatz, den könnt ihr euch stattdessen angucken und hoffentlich seid ihr glücklich, sondern ich würde in dem Moment sagen, da ist jeder erstmal, guckt auf sich und sagt, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das so sein soll, vielleicht ist es ja ein toller Ansatz, den ihr da fahrt. Vielleicht ist er ja sehr menschlich, aber mein Gefühl wäre jetzt erstmal, dass ein Startup eigentlich gucken muss, dass zumindest auch in der Phase, in der ihr noch seid, dass eigentlich die Kunden, die man hat, dass man mit denen möglichst gut arbeitet, oder?
Ja, das ist natürlich nicht komplett verkehrt, was du sagst, ja, Produktmanagement, Feasibility und Viability, ja, also das Ganze muss natürlich auch wirtschaftlich irgendwie funktionieren und wir sehen uns da natürlich auch mit der Realität konfrontiert, die uns da gewisse Einschränkungen bietet, völlig klar, aber dennoch wollen wir darüber hinausgehen und wir glauben, dass man das besser machen kann. Um das auf das Disney-Beispiel einzugehen, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Disneyland eine klare Zielgruppendefinition hat, die auch ganz klar einen bestimmten Teil ausschließt. Mhm. Ganz bewusst. Mhm.
Na, ihr ja auch,
ja? Ja, ja, also Konsumenten schon mal, ja, die schließen wir ganz bewusst aus. Aber wir schließen nicht Kunden aus, die sich keinen Kredit leisten können. Mhm. Und bei leisten meine ich nicht, dass sie sich die Gebühren nicht leisten können. Ich meine, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens nicht erlaubt, die Rückzahlung letztendlich, die der Kredit verlangt, abzubilden. So. Und das ist nicht eine Einschränkung, die wir anwenden.
Aber sind das dann Leads, die ihr nochmal vermarkten könnt? Also weil ich habe ja gerade nach der Ineffizienz im Marketing gefragt, sind das dann Kunden, mit denen ihr trotzdem noch arbeiten könnt oder sind die dann einfach, also sind die quasi erstmal wertlos für euch?
Jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr, okay.
Also die waren das natürlich. Also als wir mit dem Kredit angefangen haben, konnten wir die natürlich versuchen, wir haben das in unserem Funnel alles Mögliche eingebaut, wir haben versucht, die noch an wiederum andere Kreditgeber zu referen. Das funktioniert aber nicht. Ja? Das funktioniert, wenn man eine Bank ist. Ja? Die kann sozusagen deren abgelehnten Leads an uns verweisen. Das funktioniert. Aber wir können unsere Marketing-Ineffizienz nicht lösen, weil es dann down the line da keinen anderen mehr gibt, der letztendlich eine Kreditlösung hat. Mhm. Das funktioniert nicht. Das ist einfach inhärent durch das Problem und unsere Zielgruppe irgendwie so gegeben. Aber ich sagte nicht mehr, weil wir, wie gesagt, jetzt zumindest mal als Feature an unsere Kunden in der Kreditlinie, aber auch kurzfristig als Angebot im Markt an alle eine Lösung anbieten, die den Unternehmen hilft, ihr Working Capital zu managen und damit auch für den Fall, dass sie nicht einen Kredit in Anspruch nehmen konnten von uns, klare Unterstützung erhalten, wie sie sich zu diesem Kredit hin entwickeln können. So, und das ist ein Produkt, was meiner Meinung nach und auch Feedback von den Kunden, frühes Feedback von den Kunden, das wir erhalten, wirklich einen Wert bringt, damit auch monetarisierbar ist. Standalone, nicht nur mit Hinblick darauf, dann später vielleicht doch einen Kredit verkaufen zu können.
Und sag mal, ich frage mich die ganze Zeit, also Polen, ich habe verstanden, warum ihr nach Polen gegangen seid, aber ich versuche zu verstehen, wie skalierbar ist denn jetzt hinterher quasi, wie skalierbar sind die Daten, die ihr jetzt erhebt aus dem polnischen Markt dann auf andere Länder? Weil jetzt, also Polen verstehe ich richtig, ist euer Kernmarkt, da macht ihr, glaube ich, fast 90% oder vielleicht mittlerweile sogar 100% des Umsatzes, ne? Das stimmt doch.
Ja, das ist korrekt. Ja. Das ist richtig.
Und kann man das adaptieren auf andere Länder? Also könntet ihr jetzt zurück nach Deutschland, Frankreich, UK oder wie auch immer, oder ist das gar nicht das Ziel? Ist quasi mit, weiß nicht, Polen hinterher dann auch alles abgehakt schon?
Das ist das Ziel und das geht.
Aha.
Das geht aber natürlich nicht ohne Transferverluste. Also jeder, der sagt, ich kann jetzt 100% der Risikoperformance meines Modells einfach auf einen anderen Markt transferieren, der erzählt da Quatsch. Mhm. Natürlich gibt es da Transferverluste in der Vorhersagegenauigkeit und damit dann natürlich auch ein einhergehend, was das Risiko betrifft. Aber das ist allemal ein viel, viel, viel besserer Start als ein Seeding-Start, ja, mhm. Und sage, okay, ich versuche jetzt einfach mal Kredite zu vergeben, ohne irgendeine Meinung zu haben, mhm. und generiere damit große Verluste. Mhm. Das ist allemal besser und so werden wir das auch tun. Also unsere Ambition geht weit über den polnischen Markt hinaus. Der polnische Markt hat noch viel, viel Potenzial für uns. Ja, wir sind da an der Decke noch nicht angekommen. In der Hinsicht war nicht nur so aus der Zielgruppe und auch Problemorientierung letztendlich Polen ein guter Markt, sondern es ist auch in der Kategorie, die wir so definiert haben, auch eine der größten SMI-Märkte in Europa. Mhm. So, andere sind da aber in Südeuropa, Italien, Spanien, die ähnlich sind qualitativ und quantitativ sogar noch größer. Mhm. Derer wir uns dann gerne im nächsten Schritt annehmen wollen.
Wollte ich gerade fragen, das sind dann so die Märkte, wo ihr hinschielt und habt richtig. Ihr da schon was announced?
Wir schielen oder? So nach Spanien, ja. Italien, aber auch außerhalb der EU, muss man sagen, Türkei, die noch relativ ähnlich ist. So. Mhm.
Das sind ja
über alle Dimensionen.
Sind ja jetzt, also ohne jetzt Polen oder so zu nahe treten zu wollen, aber es sind ja so die Kandidaten, die jetzt in der EU nicht zwangsläufig durch irgendwie, sagen wir, perfekte Finanzen aufgefallen sind. Sind da die Voraussetzungen für euch eigentlich gegeben? Oder?
Das ist die Frage, wie du perfekte Finanzen definierst. Ne? Ich finde eigentlich Polen im Moment, ich habe einige Artikel darüber gelesen und das kann ich auch durch unsere Portfolio-Performance, die uns übrigens auch sehr, sehr, sehr glücklich macht im Moment.
Aha.
Und wenn du mich jetzt vor 4 Monaten gefragt hättest, dann hätte ich dich entweder angelogen oder hätte dir auch gesagt, ich habe keine Ahnung, wie sich das jetzt entwickeln wird über die nächsten 4 Monate. Mhm. Aber das ist so einer der großen Proofpoints auch für unsere historischen Entscheidungen und unser Modell. Das Portfolio ist extrem stabil. Und die polnische Wirtschaft, um jetzt auf die ursprüngliche Frage zu kommen, ist eine, die aber auch im Moment im so europäischen Vergleich sehr, sehr, sehr gut dasteht.
Und Portfolio, das bedeutet bei euch, also die Leute zahlen ihre Kredite pünktlich zurück oder ihre Raten, ja?
Ja, also es gibt natürlich immer Kunden, die das nicht tun. Das heißt, die Frage ist einfach, in welchem Umfang tun sie das? Mhm. Wir haben immer noch On-Time-Payment so um die 80%. Mhm. Und der restliche Teil, also natürlich nicht der komplette restliche Teil, aber der Großteil des Rests, folgt dann in den darauf folgenden Tagen. Und damit sind wir sehr, sehr nah, auch nicht 100%, aber sehr, sehr nah an der Performance, die wir auch vor Corona hatten. Mhm. Und damit sind wir auch weit entfernt davon, irgendwie die Wirtschaftlichkeit unseres Geschäfts zu gefährden.
Das heißt, Corona war für euch jetzt auch gar nicht so ein Drama, höre ich daraus?
Nee,
ja?
Überhaupt nicht. Aber ich mache wirklich 3 Kreuze. Ne? Also das hätte natürlich auch anders aussehen können. Mhm. So unsere Intuition hatte Anfang März schon gesagt, dass die Nachfrage nicht den Bach runtergeht. Ja, also gerade in Krisenzeiten sind die kleinen Unternehmen, die sehr geringe Liquiditäts- und Finanzpuffer haben, natürlich diejenigen, die am schnellsten dann ins Straucheln geraten. Und damit dann natürlich sofort versuchen, irgendwie Lücken zu schließen und Finanzierung aufzutreiben und damit nach Krediten suchen. Und darüber hinaus war uns auch klar, dass in Krisenzeiten viele ihre Underwriting-Policies und damit das Angebot reduzieren und damit letztendlich der Druck im Markt nur steigt und wir dadurch letztendlich eine Opportunity haben für uns. Mhm. Eine gesteigerte Nachfrage. Dem war auch so. Das war auch unsere Intuition und das hat sich bestätigt. Aber also ich hätte in die Glaskugel gucken müssen, um zu sagen, dass unser Portfolio so stabil bleibt, wie es jetzt geblieben ist über die letzten Monate.
Und sag mal, mit wem vergleicht ihr euch denn jetzt eigentlich? Ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen versucht. Lendico, Lending Club, Creditech habe ich gerade genannt. Factoring sagst du auch nicht mehr, ist auch nicht mehr richtig. Wer sind so die großen internationalen Vorbilder für euch?
Ja, ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob man unbedingt ein Vorbild braucht. Ich denke, je innovativer man unterwegs ist, desto weniger wird es eins geben. Mhm. Wenn ich eine Analogie ziehen müsste, dann wäre das wahrscheinlich in den USA noch so Cabbage, die sich auch wirklich als Technologiegeber etablieren, die nicht nur ein großes Balance Sheet haben, sondern auch als Technologieunternehmen identifizieren und auch wirklich einen Kundenfokus einnehmen. Ne? Also Analogie, die haben auch Lösungen neben den Kreditprodukten, mhm. um das Working Capital ihrer Kunden sozusagen zu verbessern. Aber auch die nicht 100% deckungsgleich im Segment, also ein bisschen größer. Mhm. Und auch die nicht 100% deckungsgleich, was so die langfristige Vertriebsstrategie betrifft. Mhm. Also auch das Thema Partnerships, das wir eben angesprochen haben und Ego-Freiheit oder Feature zu werden, so wie du es formuliert hast.
Ja. Ja, wie gesagt, aber das war nicht despektierlich, im Gegenteil.
Naja, ich sage das nur so, also um da den Vergleich herzustellen. Ja, ja. Am ehesten noch in die Richtung, aber dann in gewisser Hinsicht auch nicht 100% deckungsgleich.
Mhm. Und sag mal, du hast mir im Vorfeld gesagt, es gibt am Markt Gerüchte über eine Finanzierungsrunde, die möchtest du nicht kommentieren, aber was ich mich frage, ich glaube, Lendico wurde an die ING DiBa, wenn ich es richtig weiß, verkauft. Wer ist denn bei euch mal so ein potenzieller Exit-Kandidat oder Kanal oder denkt ihr da gar nicht drüber nach?
Natürlich denken wir darüber nach.
Ja?
Und selbst wenn wir nicht darüber nachdenken würden, dann würden definitiv unsere Investoren darüber nachdenken.
Ja?
denn wir sind ja Venture Capital Funded und wir denken selbstverständlich darüber nach und wir sehen das dann durchaus auch möglich, ich sage nicht, dass das unbedingt zusammen ist, aber durchaus auch möglich, dass das in Richtung Bank geht.
Aha.
Ja, das ist für uns eine Bankenkooperation, ist so ein bisschen der Holy Grail. Wir hatten in der Vergangenheit bereits, und ich meine wirklich eine Bankenkooperation im Sinne von unsere Kreditexpertise und das Geld und die Refinanzierungseffizienz der Bank, ne? In Kombination in einer Partnerschaft. Das meine ich mit Holy Grail. Mhm. Denn wir können zwar Kapital am Markt akquirieren und wir refinanzieren uns auch mit Fremdkapital, aber natürlich nicht mit der Effizienz, mit der das eine Bank kann.
Mhm.
So. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Balance Sheet, was wir vorhin hatten. Ich denke, dass das langfristig auch bei einer Bank bleibt. Also ich sehe die Finanzierungsfunktion als solche bei der Bank. Aber was der Bank halt fehlt, ist die Technologie. So. Sowohl die Technologie für den Prozess und die Automatisierung und die damit einhergehende User Experience, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, mhm. aber natürlich auch die Technologie in der Kreditbeurteilung, die der Bank fehlt und über die wir uns identifizieren, die wir bereits können und die wir weiterentwickeln werden. Und damit, glaube ich, wäre das eigentlich eine sehr schöne Perspektive, ja.
Ja, spannend. Und sag mal, wahrscheinlich kommt man nicht drum rum, aber nur mal die Frage gestellt, weiß nicht, ob sie unbequem ist für dich, Ihr wurdet ja mitgegründet von Sebastian Diemer oder ich weiß gar nicht, alleine gegründet, ich weiß gar nicht, wie der Prozess damals genau war. Jetzt ist da gerade Creditec, wo er ja auch involviert war, in Bach runtergegangen. Er ist ja generell so ein bisschen so ein streitbarer Geist irgendwie, ne? Also ich möchte es jetzt gar nicht zu sehr bewerten, aber ist das für euch, und dann, ne, dann hat er, glaube ich, dieses Pharma- oder Cannabis-Ding jetzt gerade gegen die Wand gefahren mit lautem Getöse. Ist das für euch schwierig oder wie ist denn euer Verhältnis zu Sebastian Diemer?
Mein Verhältnis ist super und ich rede auch sehr gerne darüber, weil ich auch mit sehr positiven Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit Sebastian zurückgucke. Mhm. Ich, ganz ehrlich, also Finiata würde es heute so nicht geben, wenn Sebastian nicht die erste Zeit bei uns gewesen wäre und das mit uns so gemacht hat. Mhm. Super smarter Kerl, auch wirklich ein krasser Visionär und Salesmensch und das hat, also ohne Sebastian hätten wir nicht innerhalb von 3,5 Monaten da unser MVP mit einer Bankenkooperation auf die Strecke gekriegt. Und ich sehe, ich kenne auch wenige Startups, die das geschafft haben historisch. Mhm. Und das, finde ich, muss man einfach mal so sagen, weil da auch immer ja viel, viel Negatives gesagt wird. Aber Sebastian war da auch sehr selbstreflektierend, zumindest also im Kontext von Finiata, hat dann irgendwann gesagt, okay, das passt einfach nicht mehr so gut. Ja? Die Zeit, wo ich wirklich meinen Mehrwert, also Sebastian seinen Mehrwert liefern konnte, war dann irgendwann überschritten und dann haben wir gemeinsam über Lösungen nachgedacht und haben eine wunderbare gefunden, nämlich dass Enno, der jetzt CEO bei uns ist und mein Mitgeschäftsführer, bei uns einsteigt und damit Sebastian sozusagen sich von Finiata trennen konnte.
Genau, ich glaube, er hat auch keine Anteile mehr, ne? Habe ich richtig gesehen, oder?
Das,
okay, alles klar. Ich dachte, ich hätte das so nachvollzogen. Da muss ich ja gleich nochmal einsteigen und nochmal schauen. Aber gut, ich dachte, das wäre so über La Familia oder sowas, vielleicht indirekt oder so, aber sei es drum. Also dann, und sag mal, der Enno, wie ist das, war das für den ein Kulturschock? Der kommt ja von der Comdirect, ne, also Commerzbank irgendwie zu euch. War das ein Kulturschock? Jetzt kann ich ihn natürlich nicht persönlich fragen, aber wie geht so jemand in einem Startup auf?
Also das war, ich würde es nicht als Schock bezeichnen. Und wenn ein Schock, dann mit Sicherheit einer, den er antizipiert hat. Mhm. Oder nachdem er sogar gesucht hat, würde ich sagen. Mhm. Ich würde sagen, Enno ist, und das Risiko besteht natürlich, klar, wenn jemand so aus dem Corporate kommt, ne, dass da einfach so eine inhärente Inkompatibilität besteht, also das Risiko besteht. Das hat sich aber bei Enno überhaupt nicht realisiert. Also der passt richtig gut bei uns ins Team und es macht richtig Spaß, mit Enno zusammenzuarbeiten. Der wird es wahrscheinlich genauso, hoffentlich auch genauso rückbestätigen. Aber ich weiß, dass er auch in vielerlei Hinsicht oft sagt, dass es da schon sehr, sehr, sehr krasse Unterschiede gibt, natürlich. Ja, klar. Aber zum Besseren. Also ich denke, er ist mir nicht böse, wenn ich jetzt sage, dass er häufig auch leicht sarkastisch über vorhergegangene Erfahrungen in seinem Corporate-Umfeld aus den Nähkästchen plaudert.
Also ich bin hier parallel nochmal bei eurer Gesellschafterstruktur, weil mich das natürlich jetzt nicht loslässt, dass ich da falsch informiert bin. Es gibt natürlich hier ein paar Namen in eurem Cap-Table, die ich nicht kenne, ne? Also unter anderem ein Investor aus Prag. Ich vermute mal, dass, und den muss man sich nochmal genauer angucken. Aber also ist ja spannend, dass er noch investiert ist. Von daher ist das also im Prinzip tatsächlich zwischen euch auch ein dauerhaft gutes Verhältnis, ja?
Das ist mit Sebastian ein dauerhaft gutes Verhältnis. Prag, das ist Enan. Also ja,
genau. die kenne ich
da
nicht.
Ist, ja. da ist nichts versteckt.
Aha, okay. Also spannend, das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Also jetzt nicht, weil ich auf der Suche nach einem Scoot bin, sondern einfach, weil ich das natürlich total spannend finde. Klasse, Ingmar. Also ich finde das einen sehr, sehr spannenden Ritt, den ihr da geht. Klingt ja auch so, als seid ihr zumindest wenn man dir zuhört, bist du sehr, sehr optimistisch eingestellt, dass die, sag mal, vielleicht doch leichten Turbulenzen zumindest, ich will das jetzt gar nicht im Einzelnen mit dir durchgehen, aber da wurde ja viel geschrieben, dass das irgendwie alles so einigermaßen einen guten Weg geht, ne?
Ja, also von Turbulenzen kann so nicht die Rede sein. Wir haben natürlich wirklich Fragezeichen gehabt. ich denke also die Pauschalen sowieso schon mal, ja, wo jedes Start-up ins kalte Wasser jetzt geworfen wurde, weil auf einmal keiner mehr ins Büro kommen sollte, und Remote Collaboration und so weiter, diese ganzen Themen, die haben wir natürlich auch alle, aber ich denke, da sind die Startups sowieso eigentlich eh schon pauschal gut aufgestellt. Wir waren immer schon mega flexibel, was auch Homeoffice betrifft mit unseren Mitarbeitern, also wir haben da gefühlt keinen großen Umstieg gehabt. Die größten Fragezeichen, die bestanden natürlich tatsächlich auf Basis oder im Bereich von Vertrieb und auch Risiko. Risiko am meisten, und wir können jetzt sagen, dass wir das wirklich gut überstanden haben. Ja.
Top. So, dann drücke ich die Daumen. Haben wir denn aus deiner Sicht irgendwas Wichtiges vergessen? Also gibt es irgendwas, du hast schon erwähnt, ihr sucht Leute, speziell im Data Science Bereich hast du gesagt, aber vielleicht magst du da nochmal kurz erzählen, wen sucht ihr? Sucht ihr in Polen oder sucht ihr in Berlin? Ihr sitzt ja eigentlich in Berlin, ne?
Ja, richtig. Wir haben zwei Büros. Wir sitzen sowohl in Berlin als auch in Polen. Mhm. So die ganzen operational und auch die kundenorientierten Funktionen, die sind in Warschau. Und Management zum größeren Teil in Berlin, und die ganzen Engineers, Data Scientists und auch Produktmanager, also die drei Teams, die auch so in meinem Verantwortungsbereich liegen, die sind in beiden Locations, also wir haben beide sozusagen als Tech-Hub etabliert, ja, um auch einfach unseren Talentpool zu vergrößern, und wir hiren auch weiterhin ganz agnostisch. Also da, wo der bessere Kandidat auftaucht, da wird er dann auch geheiert. Und wir suchen nachhaltig nach Data Scientists, Data Engineers und auch Backend und Frontend Engineers. Backend Ruby, Frontend React.
Alles klar.
So, das sind so die wesentlichen Stellen.
Super. Okay, du, dann also vielen, vielen Dank für die offenen Worte. Ja, war wirklich sehr spannend, und ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen für die nächste Zeit. Falls eine Finanzierungsrunde ansteht, also wir werden es erfahren, du hast es nicht kommentiert, aber ich glaube, so oder so muss man sich jetzt erstmal keine Gedanken machen um euch. Ne?
Toi, toi, toi. Nee, das brauchen wir nicht. Vielen Dank, Jan, es hat Spaß gemacht.
Finde ich auch, ne? Dank dir. Bis dann. Ciao.
Mach's gut, ciao.
Ja, das war's auch schon für heute. Wie gesagt, diese Woche geht's um Fintech. Ich habe mich mit allen drei Gästen ein bisschen verquatscht, deswegen sind es drei Einzelfolgen geworden. Nochmal der Hinweis, also letzte Folge war Björn Groß von Stokart. Unbedingt anhören, und auch die nächste Folge wird super. Dann eben mit dem Philipp Pohlmann von Konto, ein krasses Unternehmen aus Frankreich. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, kurz Werbung in eigener Sache. Ladet euch den Investoren-Report runter, den wir gerade rausgebracht haben. Das ist kostenlos. www.startupinsider.de. 150 Investoren im detaillierten Porträt. Ist eine super Sache geworden, macht echt Spaß und hat schon mehrere tausend Downloads gehabt. Also von daher, es kommt echt gut an. Also in diesem Sinne, bis Samstag. Dann, wie gesagt, mit Philipp Pohlmann von Konto. Bis dahin eine schöne Restwoche. Alles Gute und ciao.